von Meilen und Zeilen. Abenteuer direkt aufs Ohr. Der Podcast des Delius Glasing Verlags mit Tim Kruse.
Vor ziemlich genau 2 Jahren sprach ich mit Richard Löwenherz über sein erstes Buch Eis, Abenteuer, Einsamkeit mit dem Fahrrad in die sibirische Arktis. Und jetzt ist sein zweites Buch erschienen mit Bike und Boot zur Beringsee. Und ich muss gestehen, ich musste erstmal googeln, wo die Beringsee überhaupt liegt. Es ist das Meer zwischen Alaska und Sibirien. Richard, als du diese Reise gemacht hast, da herrschte noch Frieden. Jetzt haben wir immer noch unglaublicherweise Krieg. Wie ist das für dich, für jemanden, der Russland so weit bereist hat und die russische Seele eigentlich ganz gut kennen dürfte?
Natürlich, im ersten Moment oder in der ersten Zeit war das schon erschreckend, aber letztlich, Russland war ja schon immer nicht so positiv in unseren Medien. Also man hatte nie irgendwie so ein wirklich positives Bild von Russland und auch die Reisen damals, die waren dann immer schon so ein bisschen, ja, gerade da oben in der Ecke an der Beringsee, so nah an Alaska, an Amerika, an den USA, wo man ja dann auch ja mehr ein Augenmerk draufgelegt hat, was dort die westlichen Touristen machen. Und war schon alles immer ein bisschen ja mit Kontrollen und Genehmigungen verbunden. Und das hat sich eigentlich nicht geändert. Das ist immer noch so. Der Krieg ist jetzt natürlich bei uns in den Medien sehr präsent, aber wenn man jetzt in dem Land reist, ich muss dazu sagen, ich war jetzt dieses Jahr im Sommer wieder dort unterwegs, auch weil ich selber mir jetzt mal ein Bild machen wollte, einen Blick hinter die Kulissen werfen wollte. Und im Grunde hat sich da jetzt auch nicht viel verändert, was jetzt die Stimmung in der Bevölkerung angeht. Also mir gegenüber als Reisenden und auch was die Behörden oder wie Behörden sich mir gegenüber verhalten, da war jetzt auch nichts Auffälliges, was ich jetzt irgendwie hervorheben könnte. Von daher hat sich da jetzt auch so ein bisschen das Bild korrigiert, weil ich bin auch ein bisschen verunsichert gewesen, was das jetzt alles ist und was wie das wird und wie sich das dort entwickelt. Aber habe jetzt doch gemerkt, dass zumindest in der Situation, wie sie sich jetzt darstellt, dass das Reisen immer noch so möglich ist, wie ich es gewohnt war vorher, ungeachtet der Kriegssituation. Natürlich ist das schon der Krieg an sich und dass das Land jetzt auch im Krieg steht mit der Ukraine, schon ein Thema, was mich auch sehr beschäftigt hat und was mich auch bedrückt, was auch viele Leute in dem Land bedrückt. Ich habe ja auch mit einigen gesprochen. Von daher schon, es bewegt, aber es hält mich jetzt nicht vom Reisen ab und weiterhin den Kontakt zu dem Land und zu den Leuten zu halten.
Nee, das ist gut und genau richtig und wichtig, glaube ich, dass wir jetzt nicht die Russen über einen Kamm scheren und sagen, so, in das Land reise ich nicht mehr, die machen einen bösen Krieg. Denn die meisten Russen können da gar nichts für.
Ja, ja.
Und wahrscheinlich ist es auch so, wenn man dann da ist, kriegt man auch ein ganz anderes Bild, was du eben schon beschrieben hast. Erklär uns nochmal, wie ist es denn dann da, wenn man über dieses Thema spricht? Denn du sprichst ja auch, wenn auch jetzt, wie du selber schreibst, nicht so doll Russisch, aber immerhin einiges Russisch. Wie ist es denn dann?
Naja, ich konnte mich ja früher auch immer schön aus der Affäre ziehen, wenn es irgendwie in politische Themen abdriftete bei Gesprächen, wo ich dann auch nicht so genau wusste, was man sagen soll, indem ich gemeint habe, ja, ich verstehe nicht so richtig. Ist natürlich jetzt immer noch so, dass ich das machen kann. Tatsächlich ist es auch so, dass ich nicht viel verstehe, gerade auch jetzt bei der letzten Reise, wenn es irgendwie so ins Politische ging, dann habe ich natürlich großes Interesse gehabt, da ein paar Details auch rauszufiltern, aber es war schwierig. Mit meinen russischen Kenntnissen komme ich da halt wirklich nicht weit. Also journalistisch arbeiten kann ich nicht.
Aber es fühlt sich ähnlich an wie vor dem Krieg oder wie ist das Gefühl denn in dem Land?
Naja, solange man jetzt nicht auf das Thema kommt, ist alles wie vorher, muss man so sagen. Manche haben das auch so kommentiert, die sind froh, dass das Problem so weit weg ist. Man muss sich ja auch vor Augen halten, wo sich Ostsibirien, Jakutien, Chukotka befindet. Das ist ja auch viel näher an Amerika dran und China, vor allem Asien, Japan.
Genau, genau.
Das spielt ja auch wirtschaftlich dort eine viel größere Rolle. Von daher ist das dann teilweise vielleicht so gefühlt weit weg wie Konflikt in Afrika für uns. Natürlich ist die Verbindung eine andere, das kann man jetzt nicht so vergleichen, aber jetzt von der Entfernung her muss man sich das mal bewusst machen. Mal abgesehen davon, dass Mütter um ihre Söhne bangen, dass die eventuell eingezogen werden können oder froh sind, dass sie nur Töchter haben, sowas habe ich halt auch gehört, ist das halt tatsächlich eher eine Sache, die weit weg ist und nicht so eine große Rolle spielt wie bei uns. Wir sind nämlich wirklich viel näher dran und das Thema ist bei uns auch viel präsenter in den Nachrichten. Mhm.
Ja, also bei uns ist die Ukraine, sagen wir mal, 1000 Kilometer entfernt. Wenn du an der Beringsee bist, dann sind es, glaube ich, 8000.
Auf jeden Fall. Ich glaube, mehr als 5000 auf jeden Fall.
Ja. Okay, genug der Politik. Wir kommen in dein Buch, was ich wahnsinnig gern gelesen habe. Ich sag's nochmal, mit Bike und Boot zur Beringsee. Und für mich sind so verschiedene Themen wichtig. Und lass uns die nach und nach abklären.
Okay.
Also erstmal, ich habe erwartet, dass es ein Buch über die Stille wird. Und das wird es gar nicht. Und das ist aber auch gut, weil es gibt, dafür gibt es halt auch viele spirituelle Lehrer wie Eckhart Tolle, die Bücher geschrieben haben mit dem Namen Stille und so. Es geht eigentlich vielmehr um die Begegnungen und was da so bei mir hängen geblieben ist. Also es gibt verschiedene Begegnungen, die ich unfassbar faszinierend finde. Eine, du bist wirklich am Ende der Welt in einer Einsamkeit, wie man sie sich eigentlich quasi nicht vorstellen kann. Und dann paddelt vor dir plötzlich eine Wildnisreisende, wie du sie nennst, Marina Galkina, von der du schon vor 20 Jahren Bücher gelesen hast. Verrückt, beschreib mir diesen Moment.
Ja, das war wirklich der verrückteste Moment der ganzen Reise, wie du schon sagst. Man begibt sich an einen Ort, wo vorher, also worüber man nichts weiß, wo man das Gefühl hat, dass alle 15 bis 20 Jahre mal vielleicht ein Tourist unterwegs. Einheimische können natürlich schon mal da irgendwo rumkriechen, die tschupschen. Aber ich habe absolut nicht erwartet, dass ich dort noch jemanden begegnen würde. Und dann paddelt sie mir über den Weg. Und im ersten Moment dachte ich, ach, da ist ja noch jemand, vielleicht ein Fischer oder sowas. Weil ich gesehen habe, da ist jemand mit Schlauchboot unterwegs, dann komme ich näher, sehe, das ist eine Frau und dann wird mir klar, Moment mal, die Frau kenne ich. Also zumindest nicht persönlich von dem YouTube-Kanal, den ich irgendwann mal gefunden habe, weil ich ja ihr Buch von damals gelesen habe, habe ich irgendwann den YouTube-Kanal gefunden und dann habe ich dadurch sie auch gleich wiedererkannt. Mm-hmm. Sie hatte mich noch nicht registriert in dem Moment und als ich dann näher kam und gesagt habe, hallo Marina Galkina, also sie mit Namen auch angesprochen habe, da war sie total perplex und das Witzige ist, sie fotografiert nicht viel, sie filmt vor allem für ihren YouTube-Kanal und hatte auch in dem Moment die Kamera in der Hand und hat auch diesen Moment sogar auf Video eingefangen, wo sie dann auch total außer sich reagiert.
Und fällt fast ins Wasser.
Ja, fällt fast ins Wasser. Menschen, seit Wochen wieder Menschen und dann, der kennt mich sogar beim Namen. Also das Witzige war eben auch, dass, also sie hat es eben nicht erwartet, dass da überhaupt jemand kommt, dann ist es ein Ausländer auch noch, der nur schlecht Russisch spricht und der kennt sie auch noch beim Namen.
Und ich als Reisender sage dazu, ich glaube so fest an Fügungen, ja, und ich bin auch so wahnsinnig abergläubisch, trotz aller modernen Wissenschaft und Intelligenz, die wir ja alle haben. Ich denke immer, wenn einem sowas passiert, also wenn man so jemanden trifft, die Chance ist ja quasi gleich null, die kannst du nicht errechnen.
Ja.
Was bedeutet diese Begegnung für dich? Denn ihr seid, ich nehme es vorweg, ihr seid ja kein Paar geworden oder sonst irgendwas, sondern ihr seid einfach nur in dem Moment zusammen gewesen, seid weiter zusammen gereist und habt euch dann aber ganz normal auch wieder getrennt, wie zwei Reisende das eben so tun.
Genau. Wobei natürlich hervorzuheben ist, dass wir vollkommen auf der gleichen Wellenlänge waren. Vielleicht hat das ja was damit zu tun, dass man sich dann irgendwie am Ende der Welt anzieht und dass sich die Wege kreuzen. Also für mich ist es auch unglaublich, dass das passiert ist und dass man sich da auf Anhieb auch gleich so gut verstanden hat. Und diese eine Woche, die wir da gemeinsam unterwegs waren, die war wirklich wunderbar. Also es hat wirklich alles gut geklappt. Es hat sehr gut harmoniert, also es war eine sehr schöne Woche gewesen. Und natürlich haben wir dann auch den Kontakt noch gehalten, haben uns dann auch nach der Reise ein Jahr später dann nochmal verabredet für eine kleinere Tour in der Nähe von Moskau, hat sie gesagt. Am Ende war es dann am Polarkreis am Weißen Meer. sind wir da irgendwie 10 Tage unterwegs gewesen, dann auch noch mit 2 Freunden von ihr, also zu viert. Und das war dann aber auch die letzte Begegnung. Danach haben wir uns dann nicht mehr gesehen. Es ist halt auch schwierig, wenn man, sie macht ja auch irgendwie ständig irgendwelche Abenteuertouren, irgendwo in den abgelegenen Ecken ist sie dann Wochen, Monate unterwegs und ich mache das halt auch und ja, dass man sich da jetzt irgendwie nochmal so zwischendurch verabredet, da gibt es auch nicht so viel Gelegenheiten.
Eine andere Begegnung, die mir total imponiert hat, ist mit einem russischen Pärchen, die einen selbstgebauten Katamaran hatten mit einem 2 PS Motor und mit dem Ding dann von Russland nach Alaska, also von Sibirien nach Alaska übergesetzt sind. Und das ist total crazy. Also ich bin ja Segler und ich habe vieles erlebt und ich weiß, wie schlimm Meere sein können. Ich kann mir die Beringsee nicht vorstellen, wie schlimm sie ist. Und die haben dann einfach durch Glück irgendwie einen Tag quasi Windstille gehabt, keine Welle in diesem wilden Meer und sind da echt rüber und sind heile angekommen. Unfassbar.
Ja, als ich schon von dem Plan gehört habe, da wusste ich, das ist eine ganz verrückte Sache, weil ich habe mich ja schon lange, viele Jahre mit der Ecke da beschäftigt und auch Berichte gelesen, wie Leute da auch rüber sind oder auch nicht rüber sind. weil es eben mit vielen, vielen Schwierigkeiten verbunden ist. Also einerseits natürlich politischer Natur, dass man da bestimmte Genehmigungen braucht, dass man offiziell da gar nicht so einfach rüberkommt. Und natürlich die Naturgewalten, die dort einem widerfahren können, ja, und Probleme bereiten können, sowohl im Winter als auch im Sommer. Es ist kein Spiel. Und dass die da so unbedarft irgendwie da rangegangen sind, ach ja, wir treppen jetzt mal bis ans Ende der Welt und dann bauen wir uns da irgendwie aus dem Material, was wir da finden, was zusammen und kaufen so einen 2 PS-Motor und dann fahren wir da rüber. Mal schauen, vielleicht passt es ja. Und absolut, ich habe mich echt immer gefragt, machen die das oder machen sie es nicht? Und die haben es gemacht und ganz souverän geschafft und auch ihre Reise fortgesetzt.
Ja, und dann muss man ja sagen, die haben die Reise dann ja noch fortgesetzt und sind bis nach Feuerland runter. Ja, und das ist ja das Verrückte. Also die haben wirklich den ganzen amerikanischen Kontinent von Nord nach Süd durchquert. Ein verrücktes Pärchen. Und dann ist er zurück nach Russland und sie ist in Amerika geblieben.
Ja, genau.
Auch erstaunlich, oder?
Ja, vor allem er wurde ja auch gesucht, weil er ja, also beide sind ja illegal ausgereist, es ging ja nur auf dem illegalen Weg und Jana hat mir dann noch geschrieben, die ja jetzt noch immer in Kalifornien ist, höchstwahrscheinlich, zumindest als ich das Buch zu Ende geschrieben habe, war sie noch dort, dass er dann auch irgendwie heimlich zurückkehren musste. Er ist dann irgendwie nach Weißrussland geflogen und von da aus dann unerkannt durch die Wälder auf russisches Territorium zurück, weil offiziell ist er ja nicht ausgereist, ja, ja. Also musste er auch oder durfte oder konnte nicht einfach so offiziell wieder einreisen und hat er diesen Weg gewählt. Aber macht wieder verrückte Touren irgendwo durch die Wildnis Sibiriens wie vorher auch schon.
Ja, was für Typen, ne? Und wir sind so diejenigen, die das als Abenteuer sehen und dann gibt es halt auch Menschen, für die so ein Abenteuer ganz normal ist, wie zum Beispiel diese Rentierzüchter, die du getroffen hast und mit denen du viel Zeit verbracht hast. Beschreib uns, wie die Welt sehen, weil was für uns das Außergewöhnliche ist, ist für die ja das Normale.
Genau, es ist einfach eine komplett andere Welt. Man muss das ja nicht immer so vergleichen. Die leben da halt schon seit Jahrtausenden irgendwie mit den Rentieren in der Tundra und haben da auch irgendwie Wege gefunden, da zu überleben, sonst wären die ja nicht dort. Und ja, die Sowjetzeit hat natürlich eine gewisse Prägung hinterlassen und natürlich auch haben sie Kontakt zur Zivilisation. Ist jetzt nicht so, dass die irgendwie da vollkommen abgeschnitten sind von der Außenwelt. Und ich war auch total überrascht, als bei der Begrüßung der Chef von diesen drei Familien, die dort in diesem Zeltlager lebten, die wir dort besucht haben, mit den Worten begrüßt, nachdem ich meinen Namen gesagt habe, hat mit den Worten mich begrüßt hat, ah, Richard Gere, also der kannte den Schauspieler, den amerikanischen Schauspieler und hat dann, als er meinen Namen hatte, gleich irgendwie sich an den erinnert und mich dann immer Gere genannt. Und das hat mir gezeigt, dass die Leute da irgendwie überhaupt nicht abgeschnitten sind von der Außenwelt. Also die haben schon Kontakt zu allen möglichen Verbindungen auch eben zu solchen, also zu den Filmen, die man hier bei uns guckt. Also die sind da auch informiert. Die kommen halt ab und zu mal in irgendeine Siedlung und dann haben sie da auch Internet und können sich da auch einiges wahrscheinlich runterladen oder besorgen. Und ja, es ist eine archaische Welt, die halt doch sehr verzahnt, verknüpft ist mit der Moderne, die wir halt kennen und gewöhnt sind. Und ich fand das faszinierend, wie schön, wie harmonisch das dort auch wirkte. Es war jetzt nicht irgendwie deplatziert, das war wirklich irgendwie harmonisch miteinander verzahnt. Also es war kein Widerspruch im Vergleich zu ihrer eigentlich ursprünglichen Lebensweise, die dort immer noch sehr, sehr präsent ist. Und man hat wirklich im ersten Moment das Gefühl, man ist da um Jahrtausende in der Zeit zurückgegangen. Mhm.
Ja, ich fand vor allem faszinierend die Fotos, die du geschossen hast und die eben auch in diesem, das ganze Buch ja auch durchziehen, die hervorragend sind. Und diese Menschen zu sehen in ihrer Einfachheit, wie sie leben, wie sie aussehen, was sie ausdrücken, ich finde, die haben etwas, was wir vielleicht verloren haben. So eine Natürlichkeit zur Natur.
Ja, und auch irgendwie eine gewisse Zufriedenheit mit dem Leben, was sie dort haben, auch wenn es hart und schwierig ist. Ich erinnere mich da auch immer gerne an die Antwort von der Asia, die irgendwie 70 Jahre alt schon war, eine ältere, die eigentlich das bequeme Leben im Dorf auch vorziehen kann. Jeder hat die Möglichkeit, im Alter dann auch im Dorf zu bleiben. Nee, das wollte sie nicht. Sie wollte weiterhin, zumindest im Sommer, dann auch in der Tundra bleiben, weil das ist ihr Leben, das ist ihr Zuhause, da fühlt sie sich wohl, auch wenn das Leben hart ist. Und gerade sie hatte einen sehr zufriedenen Gesichtsausdruck hatte wirklich was sehr, sehr Sympathisches auch.
Ja, die ist mir auch in Erinnerung geblieben. Allein wegen ihres Namens schon, ne? Asia, ja. So heißt natürlich auch fantastisch. Wie gehen diese Menschen, soweit du das mitgekriegt hast, mit Glauben um, mit Aberglauben auch oder mit Omen, so lauter Sachen, die du ja in deinem Buch auch manchmal beschreibst, ja, dass du schreibst ja auch von einem schlechten Omen an einer Stelle und so. Wie gehen die damit um? Haben die sowas oder haben die das nicht oder wie ist das?
Naja, die Reise, die beginnt ja auch in Jakutien und da bin ich ja auch zufällig bei so einem Fest vorbeigekommen. Das ist Isyach Ychich, irgendwie auf Jakutisch lässt sich kaum aussprechen. Das ist sowas wie Sommersonnenwende oder wie sie sagen auch Neujahrsfest. Das wird halt am längsten Tag des Jahres gefeiert und dann begrüßt man dann den Sonnenaufgang. Und ich fand das total faszinierend, dass da die ganze Stadt, also Großstädter, Menschen im modernen Leben, so wie wir hier, dann auch dort auf der Festwiese standen und irgendwie bei dieser Zeremonie wirklich da voll und ganz dabei waren und die Sonne da begrüßt haben. Alle waren sich still mit, haben die Arme ausgestreckt dann bei Sonnenaufgang. Also das war schon faszinierend. Man hat gemerkt, die Leute dort haben, also nicht bloß die auf dem Land, sondern auch die in der Stadt haben einen ganz anderen Bezug zu ihrem Glauben, zu ihrem ursprünglichen Glauben, der ja schamanistisch-heidnisch ja irgendwie ist.
Da ist auch ein Bild von einem Schamanen, was du da zeigst, was ganz
genau, wobei mir jetzt jemand gesagt hat, das ist irgendwie kein Schamane, ist eigentlich eher ein Priester, wie man so sagt. Schamane ist dann, hat dann irgendwie doch nochmal eine andere Funktion. Aber ja, es ist der, auf jeden Fall der Schamanismus, die ganze Glaubensrichtung, die dort auch sehr präsent ist und vielleicht auch nach dem Zerfall der Sowjetunion jetzt nochmal so richtig aufgeflammt ist, irgendwie in den letzten Jahrzehnten.
Du hattest mehrere Situationen, wie auf jeder Reise, wo man so denkt, oh Gott, das ist brenzlig. Also natürlich sind dir wieder mal einige Bären begegnet. Du hattest Wildwasser, was auch anders hätte ausgehen können, mit deinem kleinen aufblasbaren Ding, was du da hast, was ich ja auch schon grenzwertig finde.
Ja, da hatte ich Glück an einigen Stellen.
Genau, und dann hattest du auch natürlich mit dem Fahrrad immer wieder Situationen, wo es eigentlich nicht weiterging und wo du nicht weiter wusstest. Woher nimmst du die Resilienz? Das ist so ein modernes, schönes Wort. Woher nimmst du die oder ist dir die angeboren?
Puh, kann man sagen, habe ich mir erarbeitet über die Jahre durch viele, viele Erfahrungen und kleine Rückschläge, meistens innerliche, wo ich dann gesagt habe, ich gebe auf, ich kehre um und hinterher habe ich mich so geärgert, dass ich nicht meine Chancen genutzt habe. Ich war einmal da, habe mir die Mühe gemacht, an diesen Ort zu kommen und dann will ich das auch ausnutzen, also jede Möglichkeit ausnutzen, dann auch meinen Plan umzusetzen, mein Ziel zu erreichen, die Dinge zu sehen, die ich sehen möchte. Da irgendwie vorzeitig das Handtuch zu werfen, ist für mich einfach keine Option. Also genau. Ich gehe da halt wirklich so weit, was manche vielleicht sagen, wo manche sagen, über die Grenzen hinaus, aber es ist ja nicht der Fall, weil ich kenne ja schon meine Grenzen, ich weiß, wie weit ich gehen kann, ohne mich jetzt in ernsthafte Schwierigkeiten zu bringen. Und solange ich dabei ein gutes Gefühl habe und auf der anderen Seite ja auch immer was dafür bekomme, Erlebnisse, besondere Momente, ist es mir das auch wert. Und das muss natürlich auch immer im Verhältnis stehen, wenn ich jetzt zum Beispiel nur schlechtes Wetter habe und mich abkämpfe, dann frage ich mich natürlich auch, warum mache ich das?
Hattest du ja auch. Ne?
So. Ja, aber nicht so dauerhaft. Es kam immer in regelmäßigen Abständen, kommt dann doch irgendwie was, wo man sich sagt, ja, cool, ich bin hier. Schön, dass ich das gemacht habe und nicht aufgegeben habe, dass ich mich durchgekämpft habe. Dafür habe ich es gemacht.
Ich fand, also du weißt, ich habe ja viele Stand-Up-Paddle-Abenteuer selber gemacht.
Ja.
Bin viele Flüsse gepaddelt und auch Meere und ich habe so ein Trauma vom Alpenrhein davon getragen, wo ich fast ertrunken bin. Und wenn ich dann deine Passagen mit deinem Bike-Rafting, wie man es nennt, lese, denke ich so, mein Gott, weißt du, was passieren kann? Aber wahrscheinlich weißt du es. Und wie ist es mit dir, mit knappen Situationen? Trägst du eine Art Trauma davon oder verarbeitest du es so, dass das eben nicht passiert? Oder hattest du solche Situationen einfach noch nicht?
Also, dass ich jetzt kurz vorm Ertrinken war, sowas hatte ich nicht. Einmal bei einem Packrafting-Event in Slowenien, da bin ich mal auch im Wildwasservieh aus dem Boot gefallen und habe eine ganze Menge Wasser geschluckt und konnte kaum die Oberfläche sehen, weil immer alles irgendwie um mich herum wirbelte. Das hat mir schon Angst gemacht. Ich habe großen Respekt vor Wildwasser und ich würde auch Kategorie 4 auf keinen Fall mehr paddeln wollen. Also schon gar nicht in der Wildnis allein oder mit dem Fahrrad auf so einem Boot, was auch nur bis Klasse 3 geeignet ist.
Wenn überhaupt, würde ich sagen, aber.
Wenn überhaupt. Man muss natürlich, egal wo man ist und wie man es einschätzt, man muss immer mit gespitzten Ohren, offenen Augen unterwegs sein und die Situation möglichst schnell auch richtig einschätzen. Und wenn man es nicht kann, vom Ufer aus einschätzen. Und dadurch, dass ich da nicht allein unterwegs war und die Marina dabei war und schon vor mir da irgendwie durch die Stromschnelle durch ist, am Ufer stand, hatte ich irgendwie nicht das Gefühl, dass es jetzt dramatisch wird und bin dann doch irgendwie überrascht worden von so ein paar Löchern hinter irgendwelchen Schwellen, die ich dann erst in dem Moment bemerkt habe. Das ist natürlich dann auch ein bisschen fahrlässig gewesen. Im Grunde bin ich da doch schon ein bisschen aufmerksamer in der Wildnis unterwegs. Und diese Momente, wo es mich dann auch fast irgendwie mal aus dem Boot geworfen hat, auch in so einem Strudel, da ist mir natürlich dann schon bewusst geworden, dass ich da in Zukunft auf jeden Fall mehr aufpassen sollte, auch wenn ich mit anderen unterwegs bin, nie diese Aufmerksamkeit zu verlieren. Also das ist mir auf jeden Fall eine große Lehre gewesen. Dieser Schreckmoment, der saß tief und hat natürlich dann auch für diese Nachwirkung gesorgt, dass ich da in Zukunft besser aufpasse.
Ja, ja, ich sage immer, auf so einer Reise, man braucht kein Glück, man darf nur kein Pech haben.
Ne, das ist so das Ding. Auch schön gesagt.
Ja, das reicht eigentlich schon. Glück, ach egal, aber Pech ist halt dann einfach... Ja, wenn dann in so einer brenzligen Situation was Doofes dazukommt, dann ist es halt vorbei. Und das geht nicht immer direkt um Leben und Tod, aber dann geht es halt zum Beispiel darum, dass das eventuell dann dein Boot kentert, dass vielleicht das Rad sich losmacht, du das Rad verlierst und dann stehst du halt echt schlecht da.
Ja, dass irgendwas wegschwimmt oder das Boot so beschädigt wird, dass man es nicht reparieren kann, weil dann steht man wirklich dumm da, wenn man alles zu Fuß dann irgendwie bis in die nächste Zivilisation gehen muss, weil Flüsse sind ja nun der schnellste Weg und zu Fuß dann irgendwie noch 100 Kilometer sich durch die Wildnis schlagen, das ist schon eine ganz andere Nummer. Also da würde man auf dem Fluss vielleicht 2 Tage brauchen und zu Fuß dann 2 Wochen oder
ja,
so.
Ja, genau. Wie manövrierfähig ist denn dein Raft da gewesen? Also konnte man das gut steuern? Ich meine, du hattest da ja insgesamt 80 Kilo drauf plus dich.
Ja. Schon träge, aber das Problem ist, es ist kein Selbstglänzer, also das Wasser, was reinschwappt, fließt nicht raus. Ich sitze dann irgendwie wie in einer Badewanne, wenn ich durch das Wildwasser fahre.
Eine Eiswanne, ne?
Naja, das Wasser war zum Glück nicht so kalt, wie wir raften waren, aber...
Ja, 9 Grad schreibst du, glaube ich, im Buch, ne?
Ach so, ja.
Das finde ich schon kalt.
Stimmt, auf dem See war es so kalt, dann wird es ja am Fluss auch nicht viel wärmer gewesen sein. Ja, aber da, mit jedem Schwall ist natürlich das Boot voller geworden, schwerer geworden und dann spürt man das schon. Das ist quasi manövrierunfähig, wenn man irgendwie durch eine Welle durch ist und sieht, da kommt die nächste, da kann man nicht mehr drum rum, da kann man nur versuchen, das Boot auszurichten, dass man frontal durchfährt und nicht seitlich, weil sonst seitlich kippt man doch eher um als mit gerader Linie.
Wow. Richard, nochmal echt größten Respekt vor diesem Abenteuer. Ein ebenso großer Respekt folgt jetzt zu deinem Schreiben und dem Schreibstil. Wir haben in unserem letzten Podcast schon drüber geredet. Hast du gesagt, ach ja, vielleicht schreibe ich da ein Buch drüber. Ich weiß noch gar nicht, muss mal gucken. Wie ist es denn dann dazu gekommen, dass du doch geschrieben hast? Weil Schreiben jetzt nicht dein, sagen wir mal, dein Hauptlebensvergnügen ist.
Genau. Ich tue mich auch immer schwer damit. Und das aktuelle Buch hat mich auch echt gefordert, weil das war vom Aufwand her fast doppelt so viel wie das erste Buch, weil ich eben diese ganzen anderen Geschichten von den Begegnungen auch noch sehr viel recherchiert habe, um da auch möglichst ihre komplette Lebensgeschichte und auch Reisegeschichte zu erfassen. Also das erste Buch lief halt gut. Und dann habe ich mir gesagt, wenn das gut läuft, und das ist ja auch in die zweite Auflage gegangen, dann entscheide ich mich auch nochmal für die Mühe, investiere nochmal Zeit für ein zweites Buch, weil das eben doch mit viel, viel Arbeit verbunden ist. Ich schaffe das eben nicht so in 2-3 Monaten. Ich sitze da wirklich irgendwie ein halbes Jahr dran, um so einen Text fertig zu kriegen.
Ja, geht mir auch so, wobei es für mich teilweise dann doch ein Vergnügen ist, wenn ich dann plötzlich doch die richtigen Worte für die richtigen Charaktere finde zum Beispiel.
Ja, also klar, solche Situationen habe ich auch, aber das Gesamtprojekt, das hat mich dann auch immer so ein bisschen unter Druck gesetzt, weil ich wusste, da ist Abgabetermin, ungefähr so 1. Mai und ich habe jetzt so und so viele Kapitel schon geschafft und so viel muss ich noch schreiben, ich muss schneller werden, war dann immer so die Quintessenz. Und ich will aber auch nicht irgendwie einfach nur schnell schreiben, sondern auch weiterhin gut schreiben. Und das war natürlich immer ein großer Druck, der dann auch diesmal lastete, weil ich eben zeitlich nicht so zurande gekommen bin wie beim ersten Buch. Da war es tatsächlich ein Vergnügen, aber diesmal war es eben doch mehr Arbeit als Vergnügen, muss ich zugeben.
Ja, kenn ich voll. Du schreibst in deiner Danksagung auch, da sind eine Lektorin, ein Lektor mit dabei. Wie lief das dann genau? Also haben die tatsächlich zu zweit dran gearbeitet oder wie war das?
Nee, also die Steffi ist ja mehr so die Ansprechpartnerin Nummer 1, mit der ich immer alle möglichen organisatorischen Sachen geklärt habe. Und dann gab es auch noch den Lektor René, der hat natürlich dann auch den Text, der hat den Text dann am Ende auch bearbeitet.
Okay.
Und angepasst, wenn es irgendwas anzupassen gab.
Ja, mit René habe ich auch schon zusammengearbeitet, das war auch ein großes Vergnügen. Es ist total wichtig für mich, dass wirklich nochmal professionelle Menschen über meine Manuskripte gucken. Und das ist dann eben der große Unterschied zu Selbstverlagen, wo ich immer merke, da fehlt halt nochmal so ein Profiblick von außen. Und deshalb, ich bin total dankbar, dass meine Manuskripte bei Verlagen, bei namhaften Verlagen unterkommen. Ist bei dir wahrscheinlich genauso, ne?
Ja, also ich bin auch sehr, sehr dankbar und froh darüber, mit dem Delius Glasing Verlag zusammenzuarbeiten, dass ich da auch vor allem mit diesen beiden tollen Lektoren, also mit Steffi und René, zusammenarbeiten durfte. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich schätze ja auch immer dieses Feedback. Das ist mir auch sehr wichtig, weil ich schreibe das Buch ja nicht nur für mich, ich schreibe das für andere und ich will natürlich auch ein Gefühl dafür haben, wie sehen das andere, was ich hier gerade schreibe? Kommt das auch so an? Ist das für andere genauso interessant wie für mich? Dass man da gewisse Dinge vielleicht hervorhebt, andere vielleicht ein bisschen einkürzt. Das sind manchmal so Entscheidungen, die kann ich alleine nicht treffen und da bin ich immer froh, wenn da andere noch drüber schauen. Ich hatte ja auch privat schon ein paar Korrekturleser, die mich dann auf manche Sachen so aufmerksam gemacht haben. Aber das, was natürlich dann der Lektor, also René, dann am Ende noch geleistet hat, das ist natürlich für mich ganz entscheidend gewesen.
Mhm. Sag mal, wie geht's weiter mit dir? Also steht irgendwas Großes an oder machst du Pause oder wie ist es mit dir gerade?
Also erstmal auf jeden Fall Schreibpause. Ich werde diesen Winter sowieso direkt nach dem Schreiben des Buches in dem Winter habe ich beim letzten Mal ja auch frei gemacht, also kein weiteres Schreibprojekt gehabt, das ist jetzt auch wieder so, aber ich denke mal generell werde ich jetzt erstmal Abstand nehmen, noch ein Buch zu schreiben. Ich finde, das ist damit erstmal erledigt, dass zwei exemplarische Beispiele jetzt in Buchform vorhanden sind, wie man im Winter und im Sommer in Sibirien in den abgelegenen Ecken reisen kann. Da kann man eigentlich gar nicht mehr so viel Neues dazu bringen, zumal es ja auch besondere Geschichten waren. Deswegen wollte ich auch darüber schreiben. Passiert ja auch nicht bei jeder Reise. Und jetzt ist der Fokus halt weiterhin auf Vorträge, die ich halt auch mache über diese Reisen, die natürlich dann auch wunderbar sind, um das Buch auch zu verkaufen, weil wenn ich jetzt über diese Reise da durch Chukotka zur Beringsee meinen Vortrag halte, dann ist natürlich auch das Interesse für das Buch dann unmittelbarer. Und ja, so bestreite ich zurzeit auch meinen Lebensunterhalt mit den Einnahmen davon, jeweils von Vorträgen und Buch. Wird sicherlich eine Weile gut gehen, aber irgendwann wird das abflauen und dann wird es nötig sein, mal wieder zu schauen, was macht man. Steigt man dann ins nächste Buchprojekt oder suche ich mir einen Teilzeitjob oder Saisonjob? Mal gucken, ich weiß es nicht. Ich habe keine konkreten Pläne.
Ja, das finde ich perfekt. So geht es mir ja auch. Ich habe meine letzte große Reise ist jetzt schon anderthalb Jahre her. Da bin ich den Nil runter und da haben wir auch eine große ARD-Doku produziert.
Ach, gibt es die auch noch?
Ja, die ist in der Mediathek.
Da muss ich mal schauen.
Barfuß über den Nil. Und das war für mich auch so ähnlich wie für dich. Ich habe dieses Thema Stand-Up-Paddeln jetzt durch. Ja, ich habe da 5 Bücher drüber geschrieben. Mehr ist da echt nicht rauszuholen.
Ja.
Und ich warte die ganze Zeit, dass mir eine neue Idee begegnet oder vielleicht eine neue Art von Abenteuer begegnet, was ich wieder machen kann. Und habe jetzt ein großartiges Buch gerade gelesen, auch bei Delius Glasing, Cycle the World. Und auf Deutsch heißt es, das Ziel liegt auf dem Weg. Und das sind 50 Wege, wie man die Welt mit dem Fahrrad bereisen kann. Unter anderem mit einem Hänger und einem Surfbrett hinten drauf auf dem Hänger. Und das ist so eine Idee, wo ich denke, boah, die amerikanische Küste komplett runter, sagen wir mal, von Kalifornien bis Chile oder so. Mit Fahrrad und Surfbrett hinten drauf, das wäre vielleicht was Neues, was ich angehen könnte. Aber das sind alles wilde Träume. Und so hast du wahrscheinlich auch deine wilden Träume. Und wir gucken einfach, was uns begegnet, ne?
Ja, genau. Und ansonsten kann ich nur sagen, ja, kombiniertes Reisen, das ist toll. Da ist man so unabhängig und frei. Also wenn du da mit Fahrrad und Surfbrett, das ist ja so ein bisschen analog zu Fahrrad und Schlauchboot.
Genau. Ja.
Unterwegs ist, dann hat man irgendwie nochmal auch für sich selber ein großes Freiheitsgefühl.
Richard, verrat uns am Ende, wenn man dich buchen will für deine Vorträge, wie findet man dich am leichtesten?
Eigentlich nur über meine Webseite www.lonelytraveler.de.
Kann man sich eigentlich auch merken.
Ja, also da sind die Vorträge auch aufgelistet, auch aktuelle Termine und natürlich unter Kontakt auch meine E-Mail-Adresse, wie man mich am besten erreichen kann.
Okay. Richard, vielen, vielen Dank.
Ich danke auch.
Viel Erfolg mit deinen Vorträgen und allem, was du vorhast. Ich hoffe, es hält lange an, dass du niemals, wie du eben sagtest, einen Teilzeitjob antreten musst. Aber auch das kann ein Abenteurer überleben und ihn vielleicht auch weiterbringen.
Kommt drauf an, was es für ein Job ist. Aber generell versuche ich natürlich den Zustand, den ich jetzt habe, so lange wie möglich zu halten, damit ich die Freiheit auch habe, Dinge zu tun, die ich gerne mache.
Ja. Richard, danke, viel Erfolg.
Ja, danke, ebenso.
Das war von Meilen und Zeilen. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns. Oder schreibt uns an podcast@delius-glasing.de. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.